Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Tag, liebe Hörer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in der ganzen Welt, soweit das Internet reicht. Der Kontrafunk ist, wie Sie wissen, ein einzigartiges Radio mit einem breit gefächerten, anspruchsvollen und seriösen Wortprogramm, frei von Lügen, Humbug und Gedudel, so lautet unser Wahlspruch. Und es ist einfach wunderbar, dass ein solches Programm so viel Zuspruch findet. Sowohl beim breiten Publikum als auch, und damit komme ich zur frohen Botschaft dieses Tages, bei Menschen, die bereit sind, in dieses Projekt Geld zu investieren. Der Kontrafunk hat, dank einer weiteren Kapitalerhöhung, jetzt die Mittel, ein weiteres Jahr senden zu können. Das heißt, wir können die Tatsache, dass wir noch nicht genügend Einnahmen haben, um selbsttragend zu sein, weiterhin durch das Kapital unserer Aktionäre ausgleichen. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Wir müssen unsere Einnahmen noch weiter erhöhen. Aber an diesem 14. April 2024 können wir erstmal tief Luft holen und mit einer gewissen Erleichterung feststellen, der Betrieb ist auf absehbare Zeit gesichert. Und als Illustration unserer Einnahmenseite kommt jetzt die Werbung. Unser heutiger Sponsor ist die Winkelmann-Gruppe im nördlichen Sachsen-Anhalt. Die Winkelmann-Gruppe betreibt Apotheken und Pflegedienste und ist ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Gesundheit und Pflege geht. Alle Infos gibt's unter winkelmann-gruppe.de. Winkelmann wird mit CK geschrieben. Dort finden Sie das ganze Angebot von Pflegedienst über Podologie bis Kosmetik und natürlich die Standorte der Winkelmann-Apotheken. Winkelmann-Gruppe.de, das ist die Internetadresse. Und jetzt geht's sofort los mit der Sonntagsrunde und folgenden Gästen. Der ehemaligen deutschen Tagesschausprecherin Eva Herrmann, die das Tagesgeschehen in ihrer einstigen Heimat nunmehr von Kanada aus beobachtet und berichtet und auch kommentiert, nämlich in ihrem Telegram-Kanal Eva Herrmann offiziell. Mit dem Germanisten Professor Emeritus Peter J. Brenner, der lange an der Uni Köln und zuletzt an der TU München tätig war. Sowie dem Bauunternehmer und Publizisten Gerald Markel, der ebenfalls via Telegram das Wort ergreift. Herzlich willkommen und schön, dass ich noch alle mit den mir geläufigen Namen ansprechen darf, denn das könnte ja demnächst eine kostspielige Sache werden, wenn beispielsweise Gerald sich zur Geraldine erklären und ich den Quatsch nicht mitmachen würde. Also bitte, ich unterstelle nicht, dass du das tust, zwar nur ein Gedankenspiel, aber hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt?
Nein, also auf diesen Gedanken komme ich nicht, dass ich meine sexuelle Identität wechseln möchte. Aber ich glaube, der Anlass ist eher ein trauriger denn ein lustiger. Denn aus meiner Sicht ist das gestern beschlossene Gesetz ja kein Toleranzgesetz, sondern es ist eine Gehorsamsübung. Es ist eine Gehorsamsübung, dass Menschen in Zukunft wider besseren Wissens etwas behaupten, von dem wir alle wissen, dass es nicht wahr ist. Ein Mann mit männlichen Geschlechtsorganen ist keine Frau. Punkt. Und ich finde es skandalös, dass hier 50 Jahre Emanzipation, Kampf um Frauenrechte mit einem Federstrich entfernt werden und in Zukunft ein Mann per Akklamationem sich Zugang zu geschützten Bereichen von Frauen schaffen kann. Und noch mehr empört es mich, dass in Zukunft Staat und Richter und Jugendamt sich herausnehmen, über die Köpfe der Eltern darüber zu entscheiden, ob junge Menschen gerade in der schwierigsten Phase ihres jungen Lebens eine Wahl treffen, die für ihr ganzes weiteres Leben bestimmen wird, ohne dass die Eltern da mehr Mitsprache haben.
Also ich korrigiere mal sanft, es war nicht gestern, sondern vorgestern, aber nur damit jetzt alle wissen, wovon wir reden, der Deutsche Bundestag hat also ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz beschlossen, demzufolge jeder einmal pro Jahr sein Amt Geschlecht wechseln kann. Und Gerald Markel hat schon darauf hingewiesen, zu diesem jeder gehören auch Kinder ab 14 Jahren. Die brauchen nicht mal das Einverständnis ihrer Eltern. Also im Zweifelsfall ist genau wie er sagt, die Pubertät, diese Zeit des Umbruchs, der Unreife, wo man ganz verrückte Entscheidungen trifft und sich vielleicht auch mal für ein Chamäleon oder ein Eichhörnchen hält. Also dann ist das eben definitiv und es sind ja sehr heftige medizinische Eingriffe. Eva Herrmann, Kanada erscheint uns ja in mancher Hinsicht so als ein Hort der Freiheit. Und jetzt muss ich aber doch mal eins erzählen. Ich glaube, das war 2017 oder so, ein Video gesehen von einer Kanadierin, einer, wie es dann auf Wikipedia heißt, natürlich Rechtsaktivistin, Rechtsaußenaktivistin, Lauren Southern heißt die. Vielleicht kennen Sie den Namen sogar. Die hat nämlich einen Film gemacht, ein YouTube-Video, wie sie, weil im Staat Ontario das jetzt dann erlaubt war, einfach zu einer Ärztin gegangen ist und gesagt hat, also ich bin ein Mann. Und das hat sie alles mit versteckter Kamera dokumentiert. Dieses Ich bin ein Mann war natürlich deswegen besonders lustig, weil die Lauren Southern, das ist so eine Blondine, mit allen Attributen der Weiblichkeit ausgestattet. Und die Ärztin hat natürlich gestutzt und hat gesagt, ja, wieso? Und dann hat die gesagt, ja, aber ich fühle das so und Sie müssen mir das jetzt bescheinigen. Einiges hin und her, die Ärztin hat es bescheinigt, dann ist die mit ihrer versteckten Kamera sofort zum Passbüro, zum Einwohnermeldeamt gegangen. Da gab es dann wieder großes Erstaunen, dass die Blondine ein Mann sein wollte, aber sie bestand einfach drauf, legte die Bestätigung der Ärztin vor und bekam einen Ausweis, einen Personalausweis, wo sie als Mann ist. Und dann kam sie raus, hielt das in die Kamera und sagte, so einfach ist es jetzt, das ist die Herrschaft der Lüge. Also in Kanada war das schon vor 6, 7 Jahren so.
Ja, das ist gut möglich. Die Kanadier bezeichnen sich als sehr liberal, sehr weltoffen. Und da fallen natürlich solche Ideen auch darunter. Es ist aber auch so, wenn man hier in der Gesellschaft sagt, ich finde das blöd und ich bin Frau und mein Mann ist Mann, dann respektiert und toleriert das jeder. Also ich denke mal jeder, das ist meine Erfahrung. Denn man ist hier nicht so verbissen und drückt mit dem Finger drauf und sagt, aber genau so muss es sein und so ist es richtig. Man ist hier in diesen Entscheidungen sehr viel freier. Aber diese Entwicklung auch in Deutschland ist eine ähnliche jetzt und dem vorausgegangen sind viele Entwicklungen, die wir natürlich alle schon hätten sehen können. Es geht um die Zerstörung des wichtigsten Kerns der Gesellschaft, die Familie. Und dieser Prozess dauert schon ewig. Also seit man eigentlich in den 70er Jahren unter dem Windschatten von Frau Schwarzer die Gesellschaft aufgefordert hat, jetzt endlich zu akzeptieren, dass die Frauen in die Erwerbstätigkeit müssen, weil sie, ich mache mal in Anführung, Karriere machen sollen und ihre Kinder dann auch gerne woanders hingeben können. Da hat man ja die Eitelkeit der Frau erheblich stimuliert und sie von ihrer eigentlichen Aufgabe, sie ist nun mal in dieser Schöpfung die einzige, die Kinder bekommen kann. Und das hat man einfach ausgehebelt. Und diese Verwirrung inzwischen, also durch dieses neue Selbstbestimmungsgesetz, einfach, ich habe mir die Liste mal angeschaut, Pangender, Mann zu Frau, trans, transweiblich, transmännlich, transfeminin, transmaskulin. Also da wird man ja verrückt und ich glaube, das ist vielleicht auch eins der Ziele. Es ist die völlige Verwirrung geplant und dass eben auch Kinder dies schon dürfen ab 14 Jahren, ist ehrlich gesagt ein Verbrechen aus meiner Sicht, diese Kinder keinem Schutz mehr zu unterstellen, nämlich dem Schutz der natürlichen Eltern, die nicht mehr mitreden dürfen. Es ist sozusagen das, was Olaf Scholz als SPD-Politiker schon vor vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren, gefordert hat. Es ist die Lufthoheit über den Kinderbetten. Der Staat kann eingreifen, wo er will. Und wenn heute ein weinendes Kind zur Polizei geht, das gerade 14 Jahre alt ist und sagt, meine Eltern erlauben mir nicht, dass ich eigentlich ein Junge, jetzt ein Mädchen sein will, dann kann man die Eltern verklagen. Also ich meine, wo sind wir denn?
Immerhin dürfen Eltern, das habe ich noch mildernd gesehen in diesem neuen Gesetz, Gerhard Merkel, also Eltern dürfen ihre Kinder noch mit dem alten Namen anreden. Das ist ausnahmsweise straffrei, weil ansonsten ist es ja nicht straffrei. Also wenn man den abgelegten alten Namen, den alten Adam auch nur erwähnt, dann kostet's was? 10.000 Euro oder so, ne?
10.000 Euro. Ich muss nur noch einmal darauf hinweisen, ich sehe das als Gehorsamsbeweis oder als Gehorsamsübung des Staates. Wenn der Staat mir heute sagen kann, dass ein Mann mit biologischen Merkmalen eines Mannes sich als Frau erklärt und dann auch als Frau gilt, mit allen Privilegien, mit allen Rechten einer Frau, und ich muss das nachvollziehen, das ist ja das Eigentliche. Mir ist ja völlig egal, was ein Mensch in seinem Privatleben tut, das geht uns alles nichts an. Das Problem ist, dass wir alle als Gesellschaft gezwungen werden, das auch noch laut zu wiederholen und zu bestätigen. Und wir sind hier genau dort, wo Orwell 1984 beschrieben hat, Lüge ist Wahrheit. Man sagt einfach, es gibt mehr als zwei Geschlechter, und wehe, du sagst das Gegenteil, dann bist du jetzt mit Strafe bedroht. Und wenn das einmal reingerissen hat, dann kommt der nächste Befehl. Und wir kennen den ganzen nächsten Befehl. Und damit bin ich auch schon am Ende. Dann ist nämlich Frieden Krieg. Und ich finde, bei diesem Gesetz ist ja überhaupt der Gipfel, wenn nämlich Deutschland in den Kriegsfall käme, Verteidigung oder Angriff oder Beteiligung an irgendwelchen Kriegen, dann gilt plötzlich das Selbstbestimmungsrecht nicht mehr. Dann ist der Mann als Frau keine Frau mehr, dann muss er einrücken als Mann. Und dieser eine Punkt zeigt ja schon die Perversität dieses ganzen Gesetzes auf. Mir bleibt wirklich die Spucke weg, was hier vorgestern durch den Deutschen Bundestag ging.
Also es ist sehr grotesk, und das Groteske ist natürlich auch nicht ohne Komik. Allerdings kann ich auch nicht wirklich drüber lachen. Biologie zählt nichts, lernen wir daraus. Der Sprechakt genügt. Auf der anderen Seite zählt Biologie plötzlich alles, wenn man die Rassismusdebatten anschaut, wo Rassenförderung, die Schwarzen sind als Schwarze unterdrückt, die Weißen sind Müll und so weiter. Da wird's dann plötzlich sehr biologisch. Also es hat nicht Hand und Fuß, und das Ganze ist, Peter Brenner, ein Zeichen für was? Dekadenz?
Ist erstmal ein Zeichen für den Abschied von der Aufklärung. Also ich habe mich mit diesem Selbstbestimmungsgesetz nicht sehr intensiv auseinandergesetzt, weiß nur, was in der Zeitung und sonst wo steht. Stimme zunächst mal der Empörung zu, die bisher geäußert wurde. Ich will vielleicht noch zwei Aspekte hinzuschieben. Den einen hatte Herr Magel schon angedeutet. Das ist ja wieder eines dieser Murksgesetze, nicht? Das besteht ja offensichtlich aus sehr vielen Paragraphen mit Sonderregelungen, wo alles Mögliche vorausbedacht werden muss, wie das immer ist, wenn man sich von natürlichen sozialen Verhältnissen abwendet. Da muss man Einzelfälle regeln bis ins letzte Detail. Das geht hier um Saunabesuche, es geht um Umkleidekabinen, es geht, wie Herr Wagel schon erwähnt hat, um Wehrpflicht, es geht darum, dass man Sanktionsdrohungen verhängt. So ein Gesetz kann natürlich nicht funktionieren, oder anders gesagt, es ist ein reines Willkürgesetz, mit dem man tun und lassen kann, was man will.
Und es geht um das Renteneintrittsalter. Sie hätten vielleicht ein paar Monate gewonnen, Herr Brenner.
Ganz genau, ja. Also das sind völlig absurde Folgerungen, die sich daraus ergeben. Und man kann natürlich damit rechnen, dass da immer wieder Nachbesserungen oder Verschlechterungen, besser gesagt, angebracht werden müssen. Das liegt völlig auf der Hand. Die andere Seite, was ich gerade eingangs andeutete, in der Aufklärung, in der Tradition, nicht nur der Aufklärung überhaupt des Abendlandes, der europäischen Gesellschafts- und Moral- und Selbstverständnisentwicklung, haben wir ein völlig anderes Menschenbild. Die Vorstellung, dass Menschen eine Identität haben, die sich erarbeiten in Auseinandersetzung mit anderen Gesellschaft, die sie nicht nach Belieben wechseln können, die sie auch einmal durcharbeiten, wenn es schwierig wird, wenn sie sich mit sich selbst nicht einig sind, das wird hier alles aufgegeben. Vor Jahrzehnten ist mal ein Buch von Richard Sennett erschienen, das in deutschen schönen Titel trägt, der flexible Mensch. Das ist die Vorstellung unseres Zeitalters. Der Mensch, der nach Belieben so oder so sein kann, der sich verändern kann, der mal dies, mal das wollen kann. Das ist vielleicht eine Vision, die ein Einzelner haben kann, aber so funktionieren Gesellschaften nicht. So funktioniert jedenfalls unsere Gesellschaft nicht. Und eine Gesellschaft, die sich so auf eine Volatilität, eine vollständige Beliebigkeit, heute bin ich dies, morgen bin ich das, heute arbeite ich, morgen beziehe ich Bürgergeld, dann finde ich vielleicht wieder einen Job. Heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau, übermorgen bin ich trans. Eine solche Gesellschaft kann nicht funktionieren, und sie wird auch nicht funktionieren. Und ich bin ziemlich sicher, irgendwann, natürlich immer, wenn der Schaden groß genug geworden ist, wird man einsehen, dass das keine tragfähige Grundlage für eine Gesellschaft ist.
Eva Herrmann.
Ja, ich frage mich vor allem, wie diese ganzen neuen Selbstbestimmungsgesetze jetzt zueinander passen zu der doch wachsenden muslimischen Gesellschaft.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Jetzt hat die Eva Herrmann schon quasi meine Moderatorenrolle gespürt, denn genau da wollte ich hin, auch weil Gerald Barkel schon von Machtdemonstrationen gesprochen hat und auch von daher gibt es eine Brücke zu den jüngsten islamischen, ja, wie soll ich sagen, Phänomenen, wertfrei. Das eine ist ja diese übertriebene Feierei des Zuckerfests, ne? Also erst war es der Ramadan, in den Fußgängerzonen hingen jetzt erstmals in Deutschland bunte Schildchen und wünschten allen einen Happy Ramadan. Das Fastenbrechen, was ja auch während des Ramadans dann immer nach Sonnenuntergang passiert, da ist mir eine Sache untergekommen von einer Hamburger Politikerin, das fand ich sehr charmant, die hat nämlich angekündigt, dass sie also zum abendlichen Fastenbrechen gehen würde und das also mit den Muslimen da feiern würde. Das war just 2 Tage vor Karfreitag, wo man sich natürlich so denkt, ja, interessanter Moment fürs christliche Abendland, also 2 Tage vor Karfreitag, mitten in der Fastenzeit, in der christlichen, dann also mal mit den Muslimen abends schlemmen zu gehen. Und dann gab es ja diese tollen Bilder aus Dresden, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, wo riesige Gruppen von betenden Muslimen in den Elbauen zu sehen waren, so wie vorher auch schon vorm Brandenburger Tor. Also es ist eine Besetzung des öffentlichen Raums.
Aber die hat man doch den Einwanderern gestattet. Man hat doch dieses Feld freigeräumt und sie benutzen und nehmen das Feld für sich ein auf ganz natürliche Art. Und ehrlich gesagt kann ich das sogar verstehen. Ich meine, ich habe die Bilder gesehen von Dresden. Die sind fern von unserer Kultur natürlich. Aber ich habe da jetzt nichts Unfriedliches gesehen, sondern halt betende Menschen. Und an diesen Anblick wird sich Deutschland gewöhnen müssen, weil Deutschland nicht erst seit 2015 Türen und Tore sperrangelweit aufgerissen hat. Das sind doch jetzt nur noch die Konsequenzen.
Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, woran wir uns ganz sicher nicht gewöhnen dürfen, sind die gleichen Bilder, wo wir dann betende Gruppen sehen, wo Frauen und Männer strengstens getrennt beten. Ein Teil meiner Familie ist muslimisch. Die Schwester meines Vaters hat einen Ägypter geheiratet. Ich kenne den Nahen Osten sehr gut und ich gestehe gerne, dass bei meinem ersten Besuch 1981 in Kairo ich von einem moderaten Islam empfangen wurde, der mir damals toleranter erschien als meine kleine Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin, in dem kleinbürgerlichen Graz. Aber was wir in der Zwischenzeit sehen, ist ein konservativer Islam, dem wir ohne Widerstand das Feld überlassen, statt dass wir als Gesellschaft einerseits ihm eine Kultur entgegensetzen, wo die jungen Menschen sagen, na ja, eigentlich, das ist eigentlich ordentlich, was die machen und was mir meine Eltern zu Hause erzählen. Und da muss ich jetzt hin und wieder drüber nachdenken, warum muss meine Schwester mit dem Kopftuch in die Schule? Warum darf die nicht in den Schwimmunterricht? Warum darf ich meiner Lehrerin nicht die Hand geben? Und auf der anderen Seite lassen wir das einfach zu.
Aber erstens ist der Zug ja schon längst abgefahren. Man hätte viel früher sich dagegen wehren müssen, dass das Land mehr oder weniger offen ist für alle. Und nicht nur das, sondern sie sogar reingelockt wurden und auch weiterhin werden durch unseriöse Angebote. Du kriegst ein Haus und eine Frau. Das sind eben nicht irgendwelche Legenden, sondern nachzuweisen. Und das scheint ja dann offenbar auch eine Art Vorsatz zu sein. Es findet jetzt eine Art Austausch statt. So leid mir das tut und so schwer das auch zu ertragen ist. Und wer etwas dagegen sagt, der macht sich ja schon wieder verdächtig des Rassismus oder der Diskriminierung. Das habe ich selber in einer Talkshow in Österreich erlebt, als mir eine afrikanische Einwanderin, die lebte in Wien mit ihrer Familie, ohne Widerspruch des Moderators sagte, ich sei rassistisch, weil ich gesagt habe, die Deutschen und Österreicher sterben aus. Und hat sie gesagt, ja, wo ist denn das Problem? Wir sind doch da. Oder wollen Sie sagen, dass wir schlechter sind? Ich war so erschrocken, dass ich gar nicht reagieren konnte. Sonst hätte ich natürlich sagen müssen, ja, das ist ja genauso rassistisch, wenn Sie sagen, es wurscht, ob wir aussterben. Also das ist jetzt inzwischen eine Debatte geworden. Da bekommen wir keinen Fuß mehr an die Erde. Das Ding ist durch. Also es tut mir wirklich leid.
Und die deutsche Bundesregierung macht weiterhin Werbung auf Arabisch für die schnelle Einwanderung nach Deutschland und das Erlangen deutscher Staatsbürgerschaft. Das haben Sie ja sicher auch alle mitbekommen. Jetzt hat die Eva Herrmann das böse Wort einmal gesagt, zum Glück nur einmal, Austausch. Also da muss man natürlich jetzt extrem aufpassen auf das Wording. Ungefähr so sehr, wie Björn Höcke vor 3 Tagen abends aufpassen musste auf alles, was er gesagt hat im Dialog, falls man das einen Dialog nennen möchte, mit seinem Widersacher von der CDU, Herrn Vogt, dem dortigen Landesvorsitzenden der CDU in Thüringen, der auch Ministerpräsident werden will. Und das war ja schon eine Sensation. Ich leite mal schnell über. Wir haben so viel abzuarbeiten. In dieser Woche ist so viel passiert. Aber eins gehört zum anderen. Also dieses Duell, man muss ja eigentlich die Moderatoren schon mit dazu zählen, dann war es ein nicht mal Triell, sondern Quadruell oder irgend so etwas. Wie haben Sie das gesehen? Haben Sie es denn überhaupt gesehen, Herr Brenner?
Ja, ich habe es gesehen. Ich habe also insgesamt 71 Minuten meiner Lebenszeit geopfert, die ich durchaus nicht als verloren betrachte. Ich habe mich erstmal bei Minute 34 eingeschaltet, habe die restlichen 30 Minuten dann später im Schnelldurchgang nochmal in der Mediathek angeschaut. Aber diese Minute 34 war wirklich der interessanteste Punkt dieser ganzen Diskussion, weil es der Tiefpunkt war. Da erlebte ich 2 Moderatoren, Sie haben das gerade angedeutet, wie die kapitolinischen Gänse, also wirklich zuckend auf den Armen, auf den armen Björn Höcke einbrüllten oder so mit vorschnellenden Köpfen auf ihn einhackten und ihm ein Zitat von 2018 aus seinem Buch vorhielten. Da war Höcke nicht sehr souverän, das war auch sein schwächster Punkt. Da dachte ich, um Gottes Willen, wie wird das ausgehen? Aber das war einfach ein Schwächemoment von ihm, wo er nicht ordentlich reagiert und respondiert hat. Aber da war die Sache im Grunde klar. Das Interessante an diesem Doppelduell, also im Grunde 3 gegen 1, das waren wirklich die Moderatoren, also die Medien. Also die beiden Kontrahenten fand ich die beide in ihrer Art genauso. Sie haben das, was sie können und was sie sind und wofür sie stehen, beide gut rübergebracht. Also das will ich jetzt gar nicht weiter negativ bewerben. Der eine so eher pastoral, so ein bisschen nach dem Motto gutmütiger Trottel, also der Vogt, der sich da so mit seinen, ich glaube, Mitte 40 als Landesvater aufspielt. Und der Höcke war eigentlich auch souverän, aber eben auf eine ganz andere Art, bis auf diesen einen Moment. Aber da haben die Moderatoren gezeigt, unter welchem enormen Druck sie standen, nicht die beiden Kontrahenten, sondern sie unter dem Verteidigungsdruck der gesamten deutschen Medienlandschaft. Sie müssen zeigen, sie bieten Rechten keine Bühne, sie lassen sie nicht zu Wort kommen, sie sind gut vorbereitet. Die Vorbereitung bestand darin, dass sie 4 Zitate rausgesucht hatten. Und göttlich war der Moment, wo der Burkhardt, der heißt so, der eine Moderator, Chefredakteur des sendenden Welt-TV-Senders, den ich übrigens jetzt nie wieder anschalten werde, wenn das das Spitzenpersonal ist, der also sagt, er hat das Buch in Auszügen gelesen, über das er da so großspurig geurteilt hat. Wie damals übrigens Merkel auch, als sie über Sarrazins Buch gesprochen hat. Also so arbeiten offensichtlich heute Journalisten. Aber das ist jetzt mal mein erster Eindruck. Man kann auch vieles dazu sagen. Inhaltlich entsprach es im Wesentlichen dem, was man erwarten kann. Ich fand den Vogt gar nicht schlecht. Für seine Klientel hat er das geboten, ordentlich. Und wenn man es mal auf einer großen Perspektive betrachtet, ist das wahrscheinlich der erste Schritt zum Einreißen der Brandmauer. Also ich denke, das wird Jahre dauern. Aber ich denke, irgendwann wird dieser Vogt noch in die Geschichte der Bundesrepublik oder des Bundeslandes Thüringen eingehen.
Liebe Eva Herrmann, also von Fernsehen verstehen Sie ja was. Und Sie haben das sicher auch mit kollegialen Augen verfolgt, ja. Also einerseits die Moderatoren, ja, darüber ist schon das Wesentliche gesagt. Dann ist mir aufgefallen die Abwesenheit von Papier auf dem Pult von Höcke und
ja, das war auffällig.
Die Tatsache, dass der Mario Vogt, jetzt habe ich endlich seinen Vornamen, ich kannte den Mann bis dahin nicht, ja. Also vielleicht habe ich das mit einigen unserer Hörer gemeinsam.
Dass er bekannt wurde.
Ne? Genau, das ist immerhin gelungen. Also jetzt, Mario Vogt hatte das Papier vor sich, auch mit dem Zitat, um das es gerade ging, dass die Moderatoren da reinwarfen. Und jetzt, liebe Leute, also mal unter uns, das war doch der Beweis, dass das abgesprochen war, oder? Man hat das ja nicht einfach zufällig dann vor sich.
Also ich würde dem zustimmen. Also das ist jetzt eine Unterstellung. Ich habe das so nicht bemerkt, dass er das auch hatte. Aber andererseits ist es natürlich so, dass diese Zitate ja seit Jahren im Umlauf sind. Das sind ja immer die 3, 4 Anti-Hockey-Zitate, die von ihm selbst stammen. Und da kann er sich ja den Mund fusselig reden und einordnen und interpretieren. Er war ja übrigens der Einzige, der das Zitat nicht kannte, nicht? Das war ja auch ganz witzig. Ich kenne das Zitat übrigens. Ich darf es vielleicht nochmal für unsere Zuhörer erklären. Es geht um die ehemalige Migrationsbeauftragte und jetzige Bundestagsvizepräsidentin, die Özgür heißt, Özgür. Die hat vor 7 Jahren als Migrationsbeauftragte gesagt, sie kennt keine deutsche Kultur außer der deutschen Sprache. Das glaube ich ihr übrigens. Sie hat ja in Hamburg das Gymnasium besucht und da kann es gut sein, dass sie keine deutsche Kultur kennt. Aber das hat Höcke zitiert und gesagt, die hat in Deutschland nichts verloren. Das ist jetzt einfach keine juristische Ausweisungsanweisung, sondern einfach nur eine redensartliche Formulierung, dass man sagt, wenn sie hier nicht passt, kann sie ja gehen, sinngemäß. Das hat er in der Sendung selbst nicht ordentlich rübergebracht. Also darum ging es jetzt. Und das Zitat kursiert ja seit Jahren schon in der Höcke-Diskussion, genau wie dieses Schande-Zitat. Und man kann die Vermutung haben, und ist ja nicht unwahrscheinlich, dass auf irgendeiner Ebene Absprache zwischen Vogt, CDU und den Moderatoren erfolgt ist. Aber egal, ob das so war oder nicht, die Sache war so eindeutig gegen Höcke, 3 gegen 1 ausgelegt. Es gab nie eine Stelle, wo die Moderatorin ihm hämisch vorhielt, sie haben jetzt mehr Redezeit gehabt als Vogt. Wobei sie auch hätte sagen sollen, sie sind sehr viel öfter unterbrochen worden als Vogt, nämlich ungefähr 100-mal öfter. Vogt durfte immer ausreden und Höcke wurde oft
lieber Herr Brenner, Sie haben jetzt mehr Redezeit gehabt als die Eva Herrmann, die ich nämlich gerade aufgerufen hatte.
Ganz kurz nur aus meiner eigenen moderatorischen Tätigkeit. Ja klar, gibt's Ziele, die man erreichen soll in einer solchen Sendung. Ich konnte nicht genau sehen, weil die Moderatorin wallendes Haar hatte und bei dem Herrn Burkhardt konnte ich es auch nicht so genau sehen, ob die einen Knopf im Ohr hatten. Aber es ist in aller Regel so, dass diese Moderatoren, genau, dann ist es so. Ich habe nämlich nicht alles geschaut, weil ich irgendwann es nicht ausgehalten habe. Und zwar diese Empörung der Moderatoren, die Hilflosigkeit. Klar, wie ich gerade gehört habe, das war ein sehr guter Gedanke. Eigentlich lastete der Erwartungsdruck der gesamten Medienlandschaft Deutschlands und auch der politischen auf diesen Moderatoren. Das ist also auch ein schwieriger Hocker, auf dem sie saßen oder standen davor. Und es ist einfach so, dass durch diese kleinen Männer im Ohr natürlich dementsprechend gelenkt wird. Und jetzt musst du noch das sagen, du hast das noch nicht gefragt, jetzt nochmal die Frage rein. Und wenn man das als Nebenszenario drin hat und sich auch dieser Relevanz dieses Interviews bewusst ist, dann ist ganz klar, dass man in diese Aufregung gerät oder man muss halt wirklich da Leute hinstellen, die das können und die trotzdem bei sich bleiben. Die gibt's übrigens durchaus, vielleicht nicht gerade bei der Welt, aber woanders gibt's die schon noch. Und diese immer wiederholende Vorwurfsarie, er habe das gesagt, der Herr Höcke, und er habe das gesagt. Wir haben gestern in unserem Podcast bei mir, bei Eva Herrmann offiziell, Andreas Popp und ich, der Andreas hatte etwas rausgesucht, was hochinteressant war, nämlich im Jahr 2005, da gab es, ja vor der Fußball-WM war das ja dann sozusagen ein Deutschlandgefühl. Und dann haben sämtliche große Verlage und Medienanstalten in Spots, in Anzeigen, in kleinen Serien, die gesendet wurden im Fernsehen, haben die einen Slogan entwickelt, du bist Deutschland. Und da hat Will über Frau Maischberger, ja, und das ist ein Spruch aus dem Dritten Reich. Das ist ein Agitationsspruch. Und das ist der eigentliche Skandal, da sind alle, auch von Ulrich Wickert bis und alle Verlage standen dahinter. Da rührt sich kein Halm heute, aber was der arme Herr Höcke da irgendwann vielleicht sogar aus dem Zusammenhang gerissen gesagt haben soll, das ist wirklich schon im Vergleich heftig.
Da geht's ja um diese Formulierung, alles für Deutschland.
Nicht sagen.
Ja, ich mache mich hier strafbar, aber in der Schweiz bin ich nicht belangbar für deutsche Staatsanwaltschaften.
Darf ich da kurz nochmal hineinspringen? Bitte, ich spiele jetzt hier den Partycrasher. Wir unterhalten uns jetzt 10 Minuten über das Spiel der anderen. Es ist für mich immer erstaunlich, wie abgeschottet von der Wirklichkeit auch die Medienblase in der Alternativszene ist. Wenn Herr Höcke sich dort hinsetzt, mit dem Zitat konfrontiert wird und den beiden Moderatoren entgegenhält, wissen Sie, dass in Deutschland 10 Millionen Menschen sich die Heizung nicht mehr leisten können und den Strom, und Sie glauben, Ihre Zuseher, interessiert das jetzt wirklich, was ich in einem Buch mit 400 Seiten vor 15 Jahren geschrieben habe, ist die Diskussion in der Sekunde vorbei. Und was wir hier jetzt machen, ist genau das Gleiche. Wir spielen das Spiel der Gegenseite, wir lassen uns auf ein Spiel ein, das einerseits nicht zu gewinnen ist, denn das Ganze ist ein Tribunal. Man hätte Herrn Höcke vorführen müssen, vorführen wollen, und so ist es auch geschehen. Und Herrn Höcke muss ich den Vorwurf machen, er lässt sich auf das Spiel ein. Und ich als Marketingmensch sage Ihnen, schauen Sie sich in den USA an, wie Politdiskussionen ablaufen. Schauen Sie auch nach Kanada, wo ein ähnliches System ist. Dort wird jeder so eine Frage in der Sekunde ablenken mit etwas, was den Zuschauern interessiert und was seine eigene Botschaft ist. Da war übrigens Jörg Haider selig ein Meister darin, mit sowas abzulenken. Ja, ich verstehe Höcke nicht, warum er sich überhaupt darauf einlässt, wenn der sich dort hinsetzt und sagt, wissen Sie, wie viele in Thüringen dieses Jahr sich ihre Heizung nicht mehr leisten konnten, könnten wir darüber reden und nicht über
damit
ein Zitat.
Damit kommt er nicht durch, Herr Martin.
Genau,
also doch, da damit
doch,
kommt
doch.
Er nicht
nein,
durch.
Nein,
ich war bei Herrn Kerner, da kommt man nicht durch.
Frau Herrmann, Sie vergessen alle, es geht überhaupt nicht darum, den anderen oder die Moderatoren zu überzeugen. Sie sprechen dort nur zu Ihrem Publikum. Und wenn sie dann dort abgewürgt werden oder nicht durchkommen, die Botschaft bleibt hängen bei denjenigen, die es angeht, nämlich die Zuseher.
Also darf ich als Moderator begütigend sagen, der Marketing-Experte Makel hat recht, also das stimmt natürlich, aber Eva Herrmann hat auch Erfahrungen in dem Job, wie es dann läuft. Natürlich die Methode einfach auf eine andere Ebene springen und so weiter, die beherrscht Höcke nicht so gut. Er ist an manchen Stellen auch nicht so schlagfertig gewesen, wie man sich's vielleicht erhofft hätte, kam aber trotzdem nach meinem Empfinden authentisch und ehrlich rüber. Gleichwohl spielen wir nicht das Spiel der anderen, wenn wir jetzt das noch ein bisschen weiter zerpflücken. Das möchte ich nämlich doch tun. Und zwar einfach deswegen, weil diese Formulierung, die spielt in der deutschen Diskussion, Höcke oder nicht, ist jetzt egal, die spielt eine Riesenrolle. Ob man so einen Satz wie alles für Deutschland sagen darf oder nicht sagen darf, ob man wissen muss, was er angeblich bedeutet. Entschuldigung, ich habe auch Geschichte studiert, ich bin auch ein bisschen gebildet möglicherweise und ich habe diese Engführung alles für Deutschland als Nazispruch überhaupt noch nie wahrgenommen in den vergangenen 67 Jahren meines Lebens. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Insofern war mir die Antwort von Herrn Höcke, der dann sagte, ja, ich wusste das nicht, ja, die war mir sehr plausibel. Peter Brenner.
Also ein Satz dazu, der dann auch eine implizite Antwort an Herrn Makel ist. Ich wusste es auch nicht. Ich habe mich nun seit wirklich über 50 Jahren intensiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Und Höcke hat es leider verpasst, mangelnde Schlagfertigkeit, den Moderator mal zu fragen, auf Ehre und Gewissen, ob er es gewusst hatte, bevor das Gericht das festgestellt hatte. Denn der hat es mit Sicherheit auch nicht gewusst. Aber ich glaube, Herr Makel, alle PR-Erfahrung in Ihren, wir sind in Deutschland. Und in Deutschland interessieren die Wähler, wenn sie zum Wahl schreiten, ganz offensichtlich nicht die Heizkosten, sondern das Verhältnis zum Nationalsozialismus oder ob jemand ein Faschist ist oder nicht. Gut, die Hälfte dieser Sendung ging um Erinnerungskultur. Und das ist wirklich ein Thema, das die Deutschen interessiert oder die man dazu gebracht hat, dass sie sich dafür vordringlich interessieren. Und ich glaube, damit werden Wahlen entschieden. Es war schon richtig, dass der Höcke sich darauf eingelassen hat. Wenn er jetzt mit Heizung angefangen hätte, dann würde jeder, auch der Wähler, sagen, ja, Heizung ist gut und schön, aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen erstmal unser Verhältnis zur Vergangenheit klären und das hat Höcke nicht ordentlich gemacht. Also ich denke, Österreich oder irgendwo auf der Welt sieht das anders aus als in Deutschland.
Nee, lieber Herr Brenner, ich muss Ihnen da insofern widersprechen und ich kann es auch belegen. Wie sieht denn die Wahlbeteiligung in Deutschland in den letzten Jahren aus? Wie viele Menschen gehen gar nicht mehr zur Wahl, weil sie sich eben nicht mehr angesprochen fühlen? Ich widerspreche dem einfach, dass Menschen ihre Wahlentscheidung danach treffen, wie man zur deutschen Geschichte und zur Erinnerungskultur steht. Und ich kann das auch belegen. Bei der letzten Wahl in Berlin war knapp die Hälfte der Menschen zu Hause. Das heißt, es verabschiedet sich eine ganze Gruppe und diese Gruppe, könnte eigentlich entscheidend sein, dass man Mehrheiten kippt, dass man neue Verhältnisse schafft. Und wenn heute ein Politiker sagt, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit, ich bin dafür da, dass ich Sorgen, aktuelle Sorgen der Menschen aufgreife und Möglichkeiten aufzeige, wie ich sie beseitige, dann wäre es doch möglich, dass plötzlich nicht mehr 50%, sondern 70 oder 75 oder gar 80% der Deutschen zu einer Wahl gehen. Und dann sehen die Mehrheitsverhältnisse ganz anders aus.
Einverstanden, lassen wir es so stehen. Ich will trotzdem noch ein bisschen bei diesen umgefärbten Begriffen bleiben, weil ich das für ein extrem interessantes Phänomen halte. Ich habe ein Zitat von Mario Vogt vor mir, das er dann auch verbreitet hat über alle Social-Media-Kanäle. Nämlich, das war der Moment, wo er sagte, Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Also diese Begriffsverwendung völkisch, autoritär, das sind ja Lehrformeln, das kann man ja jedem irgendwie an den Kopf werfen. Dagegen kann man auch gar nichts machen. Was soll denn einer sagen, dem behauptet wird, Sie sind völkisch? Also, nein, ich bin nicht völkisch. Dafür gibt es keinen Beleg und keinen Beweis und deswegen auch keine Möglichkeit, es abzustreiten.
Ja, man kann ja fragen, was verstehen Sie denn unter völkisch?
Ja, das war ganz am Schluss, da war die Sendung praktisch zu Ende.
Genau, aber es gehört natürlich auch dazu, dass immer neue Begriffe plötzlich, deswegen sprach ich vorhin vom Umfärben, in so ein Licht gerückt werden. Seit erst wenigen Minuten weiß ich zum Beispiel, was eigentlich USA bedeutet. Ich hoffe, Sie wissen es auch.
Ja, unser seliger Adolf.
Genau. Ja, weil wenn das auf irgendeinem T-Shirt steht und da gibt es jetzt irgendwelche Modemarken, die haben die Aufschrift USA, tragen ja manche gerne auf der Brust, das haben die rausgeworfen aus ihrem Sortiment mit der Warnung, das sei auch ein Signal von extrem Rechten, die würden USA in der Verwendung von Markels, ja.
Nein, nicht meine Interpretation. Ich habe es nur gelesen. USA heißt United States of America, aber irgendein Vollspinner bei einer großen Plattform, die ich hier jetzt nicht nennen möchte, um den Sender zu schützen. Irgendein Vollspinner aus irgendeiner Vogue-Abteilung hat allen Ernstes eine Warnung hinausgegeben, dass USA heißen könnte, von den Rechten verwendet, unser seliger Adolf. Ich habe es gelesen, ich habe den Kopf geschüttelt, ich habe mir gedacht, es ist Age of Idiots und dann habe ich weitergeblättert zu den wichtigen Themen.
Aber man kann auch wirklich nur den Kopf schütteln. Also mir ist das wirklich zu blöd, um mich damit überhaupt zu beschäftigen. Aber ich habe es ja, wenn ich da mal ganz kurz zurückschauen darf, selber erlebt in dieser legendären Kerner-Sendung im Jahr 2007. Wer die mal angucken will, auf meiner Webseite evahermann.net findet man die, ungekürzt. Und da, lieber Herr Makel, habe ich tatsächlich versucht, diese Sendezeit zu nutzen, um auf die so wichtige Mutter-Kind-Bindung hinzuweisen, während Herr Kerner mich festnageln wollte, ich hätte mich falsch geäußert, auch wieder in die rechte Richtung führend, was natürlich nicht stimmte. Und ich hatte auch die Gelegenheit, die haben 50 Minuten lang versucht, mich da irgendwie rauszuekeln. Das war ja vielleicht sogar auch das Ansinnen. Und in dieser Zeit konnte ich viel transportieren für die Menschen, wie wichtig das eben ist und so weiter. Und der Moment, wo Sie dann gesagt haben, jetzt ist es aus, das war, als ich das Wort Autobahn in den Mund genommen habe.
Ja, ja, genau.
Das ist eine absolute Sensation gewesen. Und als ich gesagt habe, die haben damals auch Autobahnen gebaut und wir fahren heute drauf, weil alles schon so abstrus war.
Dann haben alle geschrien, sie hat Autobahn gesagt.
Ja, Schnappatmung.
Ich erinnere mich, ja.
Und ich meine, da ging das los und deswegen, wir erleben jetzt die Auswüchse einer Zeit, wir können dem gar nichts mehr entgegensetzen, sondern einfach an uns ablaufen lassen. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man darüber in einer solchen Runde diskutiert, denn auch andere Menschen fühlen sich befremdet und wissen nicht vielleicht, warum genau und bekommen hier durch solche wirklich guten Kommentare Aufschluss.
So, weiter geht's im Text. Wir haben noch ein paar Themen vor uns und ich hake jetzt mal ein bei, nein, Gottes Willen, nicht Austausch, aber doch Zuwanderung. Zuwanderung heißt das ja jetzt. Die Kriminalstatistik in Deutschland wurde veröffentlicht. Aber selbst wenn die Tagesschau sagt, ja, man müsse da auch noch die Touristen und die Arbeitspendler dazu zählen. Also bitte, das ist die Migrantengewalt von Touristen und Arbeitspendlern. Nein, es lässt sich nicht mehr leugnen, dass sich da etwas tut. Eine Weile hat ja uns die Polizei immer versucht zu erzählen, das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung lässt sich nicht statistisch erhärten. Et voilà, jetzt lässt es sich statistisch erhärten.
Darf ich an dieser Stelle vielleicht eine Replik auf diese Woche umgeben? Wir haben allen Ernstes wieder mal eine Woche, wo ein in Europa eigentlich gar nicht aufenthaltsberechtigter Mensch, der dann irgendwann einmal einen Pass eines europäischen Landes bekommen hat, einfach in einem Supermarkt ein vierjähriges Kind niedersticht. Das ist eine Meldung, die geht einmal durch die Medien, dann kommt ein kurzer Flash der Empörung und dann geht man zur Tagesordnung über. Und ich denke, das sollte man eigentlich nicht, man darf nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Und was mich dann am meisten schockiert hat, war natürlich sofort, wir wussten es alle, die Ein-Mann-Schlagzeile. Wir wissen alle ja schon, was ein Mann bedeutet. Jeder weiß schon, ein Mann, was kommt dann irgendwo ganz klein im Text. Und es kam, wie es kommen musste, der ein Mann ist natürlich psychisch nicht zurechnungsfähig, wird jetzt in einer Therapie auf verständnisvolle Hilfe treffen und darf dann irgendwann einmal wieder hinaus. Und ich denke, wenn ich mir jetzt das Ende der Woche, die wir gerade besprechen, ansehe, mit welcher Geschwindigkeit die Gesellschaft mittlerweile über solche Einzelfälle, ist ja schon ein Hohn, das Wort Einzelfälle zu verwenden, aber wie wir auf solche Taten reagieren und wie schnell man wieder zur Tagesordnung übergeht, finde ich eigentlich nur noch erschreckend.
Wir wissen, was ein Mann bedeutet, besonders wenn es in Zusammenhang mit Messerstechereien vorkommt. Das war, glaube ich, auch mal so ein Skandalon von Alice Weidel, oder wer hat's gesagt? Messermänner, ja, als sie das Wort mal in den Mund nahm, oioioi, da war was los. Aber tatsächlich ist das schon ein Indiz, und das würde ich gern mal kurz vertiefen. Wir wissen eigentlich, jedenfalls aus der Kriminalgeschichte in Deutschland, Schweiz, Österreich, von Messermorden traditionell wenig. Also ich glaube, hier in diesen Ländern wird vielleicht erwürgt, erschlagen, aber das Blut fließt, das kommt selten vor. Meine Theorie ist, also das ist wirklich eine Theorie, es würde mich mal interessieren, Herr Brenner, vielleicht haben Sie da eine Idee, eine kulturwissenschaftliche Idee, dass das Verhältnis zum Blut ein anderes ist im Islam. Das merkt man ja auch mit den abgeschnittenen Köpfen und so. Das finden die toll, wenn Blut fließt, ne? Während wir uns ein bisschen davor ekeln.
Ich glaube, da gibt es schon hinreichende Theorien in der Kulturtheorie, wie Sie es angedeutet haben. Das hängt übrigens nicht so sehr an Religionen, sondern an Zivilisationsfortschritten. Bei uns hat das Norbert Elias mal in seinen berühmten Studien untersucht, dass am Ende des Mittelalters einfach Zivilisationsprozesse eingesetzt haben, die eng mit Verstaatlichungsprozessen zusammenhängen, mit der Entstehung von Institutionen. Kurz einfach damit, dass den Menschen der Staat oder die äußeren Umstände eine Grundsicherheit bieten, die sie davon abhalten, selbst gewalttätig werden zu müssen. Also sie werden geschützt und müssen sich nicht mehr selbst schützen. Umgekehrt wird von ihnen verlangt, dass sie eine gewisse innere Disziplin aufbringen, dass sie sich Selbstzwängen unterlegen, also nicht jeden Impuls nachgeben. Ich will etwas kaufen, habe kein Geld, also stehle ich es, da beleidigt mich jemand, ich gehe nicht zur Polizei, sondern steche den nieder. Das sind Prozesse, die jahrhundertelang gedauert haben, die auch sehr gut beschrieben sind für die westliche Welt. Und die haben einfach in anderen Weltreligionen, längst nicht in allen, aber in bestimmten Regionen nicht stattgefunden. Und das ist einfach der Prozess, man kann kein Blut mehr sehen, weil man es nicht mehr muss. Nicht? Das erledigt der Staat für uns, er sorgt für die Sicherheit. Und wenn das natürlich zusammenbricht, wie es jetzt im Augenblick der Fall ist, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder mehr Blut sehen und nicht nur von der einen Seite. Es gibt übrigens dann noch einen ganz kleinen, interessanten Aspekt. Es gibt ja eine Stelle, auch in Deutschland noch in unserer hoch ziselierten Zivilisation, wo noch echtes Blut fließen darf. Und das ist beim Schächten von Tieren. Nicht? Also Sie wissen, wir haben Tierschutzgesetze, die das Quälen von Tieren verbieten. Und da gibt es eine verfassungsrechtliche Ausnahme. Juden und Muslime dürfen Tiere bei lebendigem Leib und ohne Betäubung die Kehle aufschlitzen und ausbluten lassen. Das ist ein letzter Rest dieser archaischen Gewaltbereitschaft, den wir aus religiösen Gründen, das gehört zu dem Thema, über das wir eben schon mal gesprochen haben, akzeptieren.
Gerhard Makel?
Ich muss da leider als Gatte einer Landwirtin eingreifen. Das ist ein Mythos, der so genau nicht stimmt. Wir haben eine Schafzucht mit 170 Schafen. Ich kann Ihnen sagen, ob jetzt dem Schaf mit einem extrem scharfen Messer die komplette Halswirbelsäule inklusive Nervenstränge durchtrennt wird oder ein Schlachtschussapparat einen Bolzen ins Hirn jagt, da ist nicht viel Unterschied in der Tötung von Tieren. Aber ich will das jetzt nicht zu ernst werden. Ich würde gerne auf das Messerthema noch kommen, obwohl ich jetzt absolut nicht verharmlosen will, muss ich doch darauf hinweisen, Burkhard, du hast lange genug in Wien gelebt, die beiden anderen Herrschaften bekommen jetzt eine kurze Kulturlektion. Es gab einen berühmten Kabarettisten namens Bronner und Wehle und Waldbronn in Wien der Nachkriegsjahre und die haben eine Kunstfigur geschaffen, der hieß der geschupfte Ferdl. Und es gibt eine ganz berühmte Zeile aus dem geschupften Ferdl. Das ist also ein junger Mann aus den 50ern. Er geht mit seiner Freundin zum Tanz am Samstag oder Sonntag und dort findet er am Eingang ein großes Schild. Die werten Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Ich kann jedem nur empfehlen, das Lied nachzuhören. Also so weit weg von, dass wir auch bei uns in Mitteleuropa Messer noch eingesteckt haben, sind wir nicht mehr. Aber wo ich dem Herrn Brenner natürlich völlig recht gebe, ist, dass hier zwei verschiedene Kulturentwicklungsepochen aufeinandertreffen. Die einen, die kommen, die sind noch nicht in dem Status, wo wir sind. Und die anderen, wir haben uns das mittlerweile abgewöhnt, das Haus und Tanzlokalitäten mit einem Messer zu betreten. Aber ganz weit weg ist das nicht bei uns.
Also das sieht man nur noch in Amerika, wenn an der Shopping Mall außen dran steht, dass man die Schusswaffen nicht mit reinnehmen darf vom Parkplatz. Übrigens noch ein kleiner Nachsatz, um auch noch ein bisschen Literatur und Kulturgeschichte hier beizusteuern. Denn der von Gerald Markel gerade angesprochene Kabarettist Bronner war der Vater des Gründers der Zeitung Der Standard.
Darf ich noch ganz kurz was anfügen? Denn diese Auseinandersetzungen der Kulturen, die durch die Zuwanderung in Deutschland zwangsläufig entstehen muss, das ist ja den Politikern seit Jahrzehnten bekannt. Jeder wusste das. Und ich habe gerade mal rausgesucht, ein Zitat von Helmut Schmidt von 1981 in seinem Hamburger Wahlkreis hat er gesagt, wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag. Und das hat er nicht gesagt, weil wir zu wenig Platz haben, sondern weil die Kulturen einfach aufeinander prallen müssen. Sie haben das ja gerade sehr schön alles ausgeführt, dass eben das eine offenbar eine blutigere Kultur ist als unsere abendländische. Und das, was jetzt passiert, ist alles leider, leider die Konsequenz dessen, was seit Jahrzehnten passiert.
So, Themenwechsel. Es gab ja diese Woche ein interessantes Urteil, und zwar das sogenannte Klimaurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das richtete sich gegen die Schweiz in dem Fall. Besonders witzig, ein paar alte Damen haben angeblich geklagt. Also wir wissen, wie sowas zustande kommt. Solche höchstrichterlichen Urteile, die werden ja mittlerweile mit gecasteten Leitträgern veranstaltet. Also man sucht sich jemanden, der genau diesen Prozess anschiebt, und herausgekommen ist also, dass die Schweiz viel zu wenig tut fürs Klima, weil das ist ein Menschenrecht. Und jetzt hat sich auch die deutsche Bundesregierung da in eine etwas missliche Lage manövriert. Und der zuständige Minister Wissing, der trat ja jetzt hervor mit einer sehr aparten Zukunftsperspektive. Also für den Rest des Jahres eigentlich können Sie alle in Deutschland Ihr Auto stehen lassen an Wochenenden. Es wird keinen Verkehr mehr geben dürfen, weil, und das ist der interessante Aspekt, weil mittlerweile eine Herrschaft des Juristischen eigentlich das Politische überwölbt. Ja, also das hat man ja auch schon gesehen mit diesen Urteilen der Deutsche Umwelthilfe, ja, die mit Verweis auf bestehendes Recht diese ganzen Innenstadtfahrverbote durchgesetzt haben. Das ist also ein infernalischer Mechanismus, wie man mit juristischen Mitteln einfach irre Ziele durchsetzt.
diese Damen aus der Schweiz, die dieses Urteil erzwungen oder erkämpft haben, das Spannende ist, dass die, ich sag mal in Anführung, Anführerin Rosemarie Wittler-Welti, die hatte sich ja schon mal in den 70er Jahren mit anderen Schweizerinnen zusammengetan. Da werden offenbar immer Vereine gegründet, weil das dann leichter ist, auch bei Gericht damit durchzukommen. Und die hat schon mal den Bau eines Atomkraftwerks, nämlich in Kaiser Augs bei Basel, verhindert. Und diesmal wieder, die sind mit einem Verein daran gegangen und sie scheint ja dann dementsprechend auch kein unbeschriebenes Blatt zu sein.
Und dahinter stand Greenpeace, wie man gehört hat, nicht? Also die Drahtzieher im Hintergrund, die das finanziert und orchestriert haben, sollen Greenpeace gewesen sein, was ja sehr plausibel ist.
Ich muss hier einmal Werbung für jemanden machen, der zur alternativen Szene gehört, aber hier noch nicht vorgekommen ist. Es gibt die Seite TKP, die sich diesem Urteil gewidmet hat in einem sehr interessanten Beitrag. Und ich muss ehrlich gestehen, auch ich habe zunächst einmal nur die offiziellen Berichte, also von den Mainstream-Medien veröffentlichten Berichte über dieses Urteil gelesen. In Wahrheit steht das alles gar nicht so drinnen, wie es transportiert wird. Da steht nicht drinnen, dass die Schweiz jetzt muss, weil Klimamaßnahmen ein Menschenrecht sind. Das ist alles juristisch ganz anders formuliert worden. Aber die Botschaft kam rüber. Die Botschaft, die sie jetzt noch brauchen, um endgültig diese Religion zur europäischen Staatsreligion zu machen, nämlich, dass hier Europa im Alleingang das Klima rettet. Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die gar nicht kritisch genug gesehen werden kann, denn es ist eine Vernichtung des ökonomischen Wohlstands, den drei Generationen aufgebaut haben, auf Basis einer neuen Ersatzreligion, an der sich sehr, sehr viel Geld verdienen lässt. Und ich sehe eigentlich diese Bedrohung des europäischen Wohlstands mit dieser Klimapanik in einem ungleich höheren Maße als dem Durchschnittsbürger, weil ich sehe, was im Rest der Welt passiert. Der Rest der Welt wortwörtlich schüttelt den Kopf, geht weiter und sagt, was ihr Europäer aufführt, ist einfach nicht mehr normal.
Ja, und zum Beispiel China, das ist ja einer der größten Klimaverunreiniger, mal so ausgedrückt, die bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen, sagen ja, bis 2050.
Weltweit.
Genau, ja, weltweit, aber China ganz vorweg, ich glaube 600.
Ja, die Chinesen bauen die weltweit, nicht nur bei sich, sondern überall auf der Welt.
Ich habe einen Sohn mit einer Chinesin verheiratet, daher habe ich sehr gute Einblicke, was dort passiert. Die Chinesen sind einfach komplett technologieoffen. Die haben unsere Solarenergie gekapert. Jedes zweite oder eigentlich mehr, 80% der Solarmodule kommen aus China. Die haben mittlerweile die Elektrobauer, die Elektroautos werden mittlerweile aus China kommen. Die Europäer haben diesen Zug komplett verschlafen, beziehungsweise waren zu gierig mit ihren Preisen. Und gleichzeitig bauen sie Kohlekraftwerke, weil die Chinesen ein Ziel haben. Das Ziel ist günstige und jederzeit verfügbare Energie. Und jede Energieform, die uns zur Verfügung steht, wird genutzt. Die Europäer machen genau das Umgekehrte. Die beschränken sich auf Zweige-Energien und schalten alles andere ab. Und jeder steht dort und sagt, ihr seid ja völlig irre.
So, dann schließen wir doch diesen geweiteten Blick auf die Welt mal kurz ab mit einem letzten Thema, was ja eigentlich der Hammer ist. Das habe ich mir aufgespart für den Schluss. Aus den USA wissen wir, dass die dortigen Behörden seit 2018 wussten, dass ein Covid-ähnliches Virus in Wuhan entwickelt wird. Das ist publik geworden durch einen republikanischen Senator, Rand Paul, von dem wir sicher noch einiges hören werden und einiges hat er ja auch schon beigetragen. Frage, ist Fauci jetzt langsam fällig? Was glauben Sie, Eva Herrmann?
Ach, also das ist ja so eine elende Geschichte. Wir kümmern uns seit dem Beginn dieser Pandemie, tatsächlich schon 2019, als diese Planübung gemacht wurde, zu diesem Covid-Virus, um dieses Thema und diese gegenseitigen Nachweise, wer ist der Schuldige? Ich meine, Trump hat gesagt, es sind die Chinesen sagen, es sind die Amerikaner. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind solche vorsätzlichen Missetaten, ist sehr harmlos ausgedrückt, wenn ich die vielen Folgen sehe, die in Zusammenhang mit diesem sogenannten Virus entstanden sind. Ich habe gar keine Lust mehr, da noch reinzugucken, wer wann fällig ist. Fällig wären sie eigentlich alle, die daran beteiligt waren.
Und erwischen wird es keinen.
Genau. Nur die Menschen, die Betroffenen.
Und der Partycrasher aus Österreich muss dazu anmerken, die USA machen derzeit alle 100 Tage 1.000 Milliarden Dollar neue Schulden. Ich glaube nicht, dass das ganz oben auf der Agenda der USA steht, diese Zeit aufzuarbeiten, bis nicht wirklich irgendwann einmal eine große Klage gegen Pfizer und Co. kommt, wird das, glaube ich, unter ferner Liefen dahin plätschern. Fauci landet sicher vor Gericht. Die Republikaner werden dafür sorgen. Das Senatshearing sagt das auch ganz klar. Aber wie gesagt, denken Sie bitte dran, alle 100 Tage 1.000 Milliarden Dollar neue Schulden. Die haben andere Probleme.
So, mit der Zahl gehen wir jetzt aus der Sendung. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk am 14. April 2024 mit Peter Brenner, Eva Herrmann und Gerald Makel. Ganz herzlichen Dank für die muntere Diskussion. Ein Wort noch zu unserer Geburtstagsgala am 21. Juni in Dresden, weil ich immer noch Anfragen bekomme, ob es nicht doch noch Eintrittskarten gibt, obwohl wir ausverkauft sind. Also liebe Hörer, liebe Freunde, liebe Fans des Kontrafunks, nächsten Sonntag werde ich Ihnen sagen können, ob wir in eine größere Halle umziehen. Wir sind mit der Messe Dresden im Gespräch und es kann sein, dass das dann eine super mega riesen XXL Veranstaltung wird. Also abwarten, in 7 Tagen wissen wir mehr. Für heute verabschiede ich mich mit herzlichen Grüßen. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich. Meine Pronomen sind ihr Idioten für alle, die nach Pronomen fragen. Und dem vernünftigen Teil der deutschsprachigen Öffentlichkeit wünsche ich jetzt einen wunderschönen Sonntag.